Das sind die Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Sonntagszeitung. Modern oder gefährlich? Das ist unser Thema heute. An diesem Wochenende stimmen wir ja ab, unter anderem über die beiden Agrarinitiativen, die hoch emotional debattiert worden sind. Ja, und wie bei den Pestiziden gehen die Meinungen bei den Leuten stark auseinander, auch bei anderen Themen der modernen Technologien, zum Beispiel bei der Gentechnologie, bei 5G, bei der Atomkraft natürlich oder neu auch bei den neuen mRNA-Corona-Impfungen. Leben wir zunehmend in einem Trend, in einem Zeitgeist von der Technologiefindlichkeit oder ist es im Gegenteil gut, das Sicherheitsdenken, die Naturnähe, ein Erfolgsgeheimnis der Schweiz? Über das diskutieren wir. Mit unseren Gästen bei uns ist Regula Ritz, Nationalrätin Kanton Bern und ehemalige Parteipräsidentin der Grünen. Ich freue mich auf Peter Grünenfelder, Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse. John Pult, er ist Nationalrat SP Kanton Graubünden und Präsident der Alpeninitiative. Und Markus Somm, Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter. Ja, ich will mit Ihnen anfangen, Frau Ritz. Sie haben etwas skeptisch reagiert, als ich Sie für die Sendung angefragt habe. Weil Sie wollen als Grüne, so habe ich es interpretiert, nicht als Verhinderer dastehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja gut, das sind wir ja auch nicht. Das werden wir heute sehen. Wir sind zum Beispiel die Fraktion, die im Bundeshaus am meisten aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat, die an verschiedenen Universitäten von diesem Land an der Erarbeitung von neuem Wissen, neuen Technologien arbeiten. Aber für mich ist es ganz klar, man muss natürlich sorgfältig abwägen, was für eine Auswirkung eine neue Technologie hat. Und ich denke, dass man in der Schweiz sehr pragmatisch damit umgeht. Das haben wir in dieser Corona-Zeit auch gesehen. Also auf der einen Seite lassen sich sehr viele Menschen impfen, also wir alle hier ja, wahrscheinlich auch. Und auf der anderen Seite hat es mich wirklich fasziniert, wie schnell dass die Leute die neue Technik gelernt, die Videokonferenzen. Wir haben sogar ein Fitnesstraining gemacht über Videokonferenz. Und plötzlich sind die neuen Technologien da und genutzt worden.
Ich glaube, ja, es kommt darauf an, von welchen dass man redet, oder? Wenn ich jetzt denke, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel natürlich von Atomenergie reden oder ich glaube auch von 5G oder beim Gentech-Moratorium, ist es ja Ihre Anhängerschaft, die sehr kritisch ist.
Also gut, das war ein Volksentscheid, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Und aus meiner Sicht zu Recht, auch wenn man das ökonomisch anschaut. Das neueste AKW, das gebaut wurde in Europa, ist Hinkley Point in Großbritannien. Und dort merkt man, das ist so unendlich teuer, dass man enorme Staatsinterventionen hat machen musste. Man hat eine 35-jährige Preisgarantie. Da muss jedem Liberalen die Harzberg stehen, wenn man das hört. Es zahlt dreimal mehr als der Marktpreis. Es lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, man muss wirklich pragmatisch anschauen, was ist der Nutzen. Was sind die Risiken? Und dann haben wir die Bevölkerung, die selber entscheiden kann.
Gut, wir müssen ja die einzelnen Themen, die ich angerissen habe, dann wahrscheinlich separat diskutieren. Aber so ganz grundsätzlich gefragt, Peter Grünenfelder, Sie sorgen sich natürlich um den Wohlstand in der Schweiz. Sie sind auch da für eine wirtschaftsfreundliche Haltung. Aber es zählt, nehmen wir 5G, oder, wo jetzt zum Beispiel eben die Schweiz auf der Bremse steht, wo eigentlich die technologische Entwicklung hindert, aber es geht eben nicht nur um Wirtschaftswohlstand, Wirtschaftswachstum, es geht auch um sichere Grundlagen und eine gesunde, intakte Umwelt.
Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich ein bisschen in einem Zeitalter von einer gewissen Änderungsresistenz. Auch ein Zeitalter, wo die Politik ihre Technologieneutralität aufgegeben hat und sagt, das ist eine gute Technologie. Das nicht, das verbieten wir und das erlauben wir. Oder tun es allenfalls sogar mit staatlichen Geldern fördern. Und wenn man es jetzt wirtschaftshistorisch anschaut, sieht man einerseits, dass technologieaffine Länder, die eben neue Technologien rasch adaptieren, die Schweiz hat mal lange dazu gehört, es sind ja die Leute auf die Straße gegangen, wo die Elektrifizierung gekommen ist. Kurz während des Zweiten Weltkriegs waren 80% von allen Eisenbahnen schon elektrifiziert gewesen. Wir sind wirklich mal Vorreiter gewesen. Aber mittlerweile nimmt das Tempo ab, es baut sich Widerstand auf über Volksinitiativen. Wir sind alles überzeugt, die direkte Demokraten hoffentlich Volksinitiative, die mit helvetischer Präzision verbieten, was noch erlaubt ist und was nicht. Und eben, das ist die Änderungsresistenz, die vielleicht nachteilig wird, also gar sicher nachteilig wird. Eben, je technologieaffiner ein Land ist, je schneller es adaptiert neue Technologien, desto auch tiefer in der Regel die Arbeitslosigkeit. Und das heisst, auf Dauer, wenn das so weitergeht, verlieren wir sicher an Standort auch teilweise Attraktivität, weil wir einfach nicht mehr das bereitstellen, die Infrastruktur, die wir auch brauchen, um in neue Sachen reinzugehen. Die ganze Health-Data zum Beispiel, wo die Pharma ja ein Cluster ist. Also wir sind jetzt Bitcoin, sind wir stark. Aber der Bitcoin-Cluster kann nur nachhaltig gesichert werden und gestärkt werden, wenn wir tatsächlich ein 5G haben. Es hat also relativ viel Connects miteinander. Und man kann nicht einfach sagen, man ist gegen das und dann läuft es alles weiter. Es hat noch am Schluss direkte Implikationen.
Mhm. Danke für auch für die relativ grundsätzliche Betrachtung. Am Anfang, Herr Pult, ich habe geschaut, auf Ihrer Homepage steht, dass Sie stehen für eine wirksame Politik gegen Klima- und Umweltkatastrophen. Mich interessiert vor allem der zweite Teil. Wo gibt es in der Schweiz eine Umweltkatastrophe?
Ja gut, also ich glaube, wir sind mittlerweile alle so weit, dass wir wissen, dass es ja nicht etwas ist, wenn die nationalstaatlichen Grenzen aufhört. Wir sind, wenn man die Klimaerwärmung anschaut, dann ist das weitestgehend unbestritten, dass wir auf eine ganz, ganz schwierige Situation zusteuern, wenn wir nicht rasch und auch relativ radikal uns wandeln. Weltweit, da gehört die Schweiz natürlich dazu. Und dann gibt es mindestens so grosse Herausforderungen, ist die ganze Frage vom Schwund, von der Biodiversität, also letztlich von der Vielfalt des Lebens, wo ja insgesamt eine Art wie so etwas ist, wie eine Grundinfrastruktur für das Überleben auf diesem Planeten ist. Und wenn man dort dann einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse anschaut, die Fakten anschaut, ich bin weder Biologe noch sonst Wissenschaftler, aber ich kann das einigermaßen lesen und verstehen, dann ist klar, dass wir als Weltgemeinschaft alle miteinander eigentlich alles dafür tun müssen, damit wir die Biodiversität erhalten können oder zumindest den Rückgang von der Biodiversität stark bremsen können. Und da muss die Politik, glaube ich, wirklich eine Priorität setzen. Und das heisst in Bezug auf Technologiepolitik, dass man sich jedes Mal die Frage stellen kann, kann eine Technologie ein Beitrag zu der Lösung von diesen grossen Herausforderungen sein oder kann sie sogar Teil von einem Problem sein? Und darum glaube ich auch, die Vorstellung, dass man in unserer Gesellschaft, nur noch schnell, das Prinzip ist mir noch wichtig, die Vorstellung, dass sozusagen Technologieneutralität oder dass Technologie neutral ist, ist eine total naive Vorstellung aus meiner Sicht, sondern in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und in einem demokratischen Staat heisst das, in der Demokratie, in den entsprechenden Institutionen muss entschieden werden, welche Technologien wollen wir fördern, von welchen wollen wir mehr und wo wollen wir auch im Sinne auch von einer gewissen Vorsicht zurückhaltend sein. Das ist ganz normal und ich glaube, letztlich ist das die Stärke der Schweiz, dass da eben auch in einem gesellschaftlichen Konsens und letztlich an der Urne entschieden wird, was wollen wir und wie wollen wir es und wie wollen wir es gestalten. Wir wollen das Primat der Demokratie und nicht Technologie in Art als Naturgesetz sehen.
Gut, ich komme später mit meiner Nachfrage. Ich will gerade Markus Somm hören. Vielleicht auch zu der Grundsatzfrage, oder? Sie nennen sich selber ja wirtschaftsfreundlich, auch wenn es auf Kosten der Umwelt geht.
Wenn es nicht stimmt.
Nein, auch wenn es auf Kosten von der Umwelt geht.
Ja gut, das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Frage. Also erstens, die Tatsache ist, dass alle sehr, sehr wohlhabenden Länder auf der Welt sind auch die, die der Umwelt am besten schauen. Also das ist schon mal der erste Punkt. Also Wohlstand und Umwelt sind keine Gegensätze, sondern im Gegenteil, tun sich gegenseitig bedingen. Also niemand hat das Gefühl, dass China jetzt eine wahnsinnig fortschrittliche Umweltpolitik macht. Wird aber besser. Wird besser genau aus dem Grund, weil der Wohlstand zunimmt. Also Wohlstand ist absolut Voraussetzung überhaupt, dass man sich Umweltschutz leisten kann. Das muss man sich können leisten, das Erste. Das andere, und das haben Sie beide angesprochen, und da bin ich völlig gleicher Meinung. Ich finde, letztlich ist klar, wir sind eine direkte Demokratie, oder wir haben auch das Parlament, wir haben den Bundesrat. Das sind alles politische Fragen, die wir politisch entscheiden können. Und da gibt es halt Mehrheiten. Ab und zu finde ich, Mehrheit hat nicht recht, das ist klar. Ab und zu hat sie recht. Je nachdem, also da halte ich mich dagegen. Und wenn jetzt, gut, Atomausstieg finde ich, ist es so ein bisschen, also da würde ich dann gerne noch einmal diskutieren und noch einmal darüber abstimmen. Das war auch ein bisschen eine Mogelpackung, weil man gerade alles reingepackt hat, alles, was dazu kommt. Aber ist ja gleich. Grundsätzlich finde ich direkte Demokratie, spielt einfach eine Rolle bei uns, da können wir uns lange beklagen. Weil früher war natürlich Technologie nicht Gegenstand von der politischen Debatte. Das ist eine Errungenschaft der 70er Jahre, wo die SPD dran war und die Grünen. Aber was ich einen Punkt finde, den ich sehr lustig finde, Herr Pult, oder Sie sagen zu Recht, Umweltprobleme kennen keine Grenzen. Das Problem ist aber, wenn wir hier national irgendetwas entscheiden, sei das bei der Klimapolitik, aber auch Biodiversität. Wir wissen ganz genau, es hat eigentlich keinen Einfluss auf den Zustand der Welt. Wir sind zu klein. Wir sind eigentlich zu klein. Was auch wahr ist, ist, dass sehr viele Länder sich nicht daran halten, an die Vorstellungen, die wir haben, was Technologieentwicklung betrifft. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Atomenergie ist ein gutes Beispiel. Wer forscht am meisten jetzt an Atomenergie? Sind Chinesen. Die machen einfach, was sie wollen. Und sie können es natürlich auch und so weiter. Und sobald wir politisch Zeug in unserem Land verhindern, dann lösen wir natürlich nicht das Problem, lösen, das wir lösen wollen, sondern wir sorgen eigentlich nur dafür, sorgen, dass andere Länder, die wirtschaftlich und technisch praktisch gleich auf sind jetzt langsam, ich meine, die Chinesen können langsam alles, die machen das einfach trotzdem. Es nützt eigentlich nichts. Und so würde ich sagen, ja, nein, wir müssen eher darauf schauen, dass wir aufhören, in der Politik so viel zu verhindern. Wir müssen die Leute eher in der Gegenseite, das ist jetzt unsere Aufgabe, oder? Wir die Liberalen, wir müssen den Leuten viel mehr klar machen, dass Umweltschutz am besten erreicht wird, erstens durch Wirtschaftswachstum und zweitens durch Innovation und Technologie. Und der Punkt ist, sobald Sie kommen immer ins Problem, dass Sie Technologie diskutieren müssen. Ist das gut? Ist es nicht gut? Und ich glaube, wir können es gar nicht so entscheiden. Es ist noch verdammt schwierig zu sagen, die Technologie ist gut, die Zukunft oder nicht.
Das ist das, was Herr Grünenfelder gesagt hat, dass Politik quasi heute nicht mehr technologieneutral sei.
Also erstens muss ich da klar widersprechen. Es ist nicht so, dass man sich Umweltschutz leisten muss. Ich meine, das sind unsere Lebensgrundlagen. Mhm. Wenn wir das Wasser nicht mehr trinken können, wenn die Böden nicht mehr fruchtbar sind, dann können wir alle einpacken. Mhm. Also dann können wir mit dem Herrn Musk irgendwie vom Mars fliegen. Mhm. Auch sehr ein technisches Projekt. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass das einzigartige Ökosystem,
das nach unserem Wissen an einem Ort gibt. Das habe ich ja nicht gesagt.
Also gut.
Nein, ich sage einfach, Wohlstand ist die Voraussetzung, dass man überhaupt Umweltschutz umsetzen kann.
Wir brauchen alle Umweltschutz. Und von dem her ist es klar, dass Technologie muss dem Umweltschutz dienen und nicht umgekehrt. Und was mich wirklich manchmal erstaunt in dieser ganzen Diskussion über neue Technologien ist, dass man wie nicht zulässt, dass es wie einen Wettbewerb von den Ideen gibt. Es gibt eben unterschiedliche Vorgehensweisen, so wie es eben unterschiedliche Landwirtschaftsformen gibt, die man betreiben kann. Es gibt nicht eine, die richtig ist und weil es Chinesen machen, ist das, was richtig ist.
Wieso meinen Sie, es gibt keinen Wettbewerb?
Ja, weil es gibt immer so wie die Mainstream-Technologien. Alle müssen immer das Gleiche machen. Das ist ja das, was man heute verbreitet. Und dort, finde ich, hat die Schweiz ja als kleines Land, das hoch innovativ ist, und die Politik macht sehr viel, auch für die Weiterentwicklung des Wissens der Technologien, durch die ganze Forschungsförderung zum Beispiel, Innovationsförderung, die kann dort auch bewusst Akzente setzen, dass wir eben eine Technologie fördern, die dazu beiträgt, auch unsere Umweltprobleme zu lösen. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Wir sollten Ende zusammenarbeiten.
Gerne bei Herrn Grünenfelder hören.
Nach staatlicher Industriepolitik. Natürlich soll ein Wettbewerb der beschränkten Ideen stattfinden. Aber Mama, ich glaube, es ist immer noch die Forschungslandschaft, vor allem die Privatforschungslandschaft. Wenn man sieht, wo die Milliarden von die herkommen, das ist immer noch die Privatforschungslandschaft, insbesondere wo auch die Ideen entwickelt. Und nicht der Staat. Und das müssen wir zulassen. Der Wettbewerb Ideen ja, aber das heisst, wir müssen auch die besten Leute haben. Die besten Leute, und zwar die besten Leute von Europa, mit den besten Leuten weltweit haben. Und das, dort harzt es ja. Ich meine, nur sehen, der gleiche Kulturraum ist Europa. Nur schon die Probleme, die wir haben, europäisch die besten Leute anzubringen, die ganze Diskussion um Personenfreizügigkeit in diesem Land, ich meine, das zeigt doch irgendwie, dass das etwas falsch ist in diesem Land, wenn es gerade um den Standort Hochtechnologie, Hochwirtschaftsstandort, Forschungsstandort entsprechend weiterentwickeln.
Aber können wir bei den Technologien bleiben, die ich jetzt vor allem auch namentlich erwähnt habe, also eben 5G zum Beispiel oder auch Gentechnologie, die je nach Ansicht entweder dringend muss weiterhin verboten werden oder wo man jetzt einen Schritt weitermachen kann?
Ja, ich finde es erstens ein bisschen selbstherrlich, wenn man mag bestimmen, von der Politik aus oder auch von einzelnen sonstigen Kreisen und sagen, das ist eine gute Technologie und das nicht. Es gibt aber eine Gesetzgebung und eben, wir sind auch alle verfassungstreu. In der Gesetzgebung steht ganz klar in der Verfassung, dass der Bund für das Fernmeldewesen verantwortlich ist. Und auch für 5G. Und was passiert jetzt im Moment? Das wissen Sie auch. Auf Gemeinde- und kommunaler und kantonaler Ebene gewisse Kantonsparlamente, gewisse Kantonsregierungen, insbesondere in der Romandie, laufen dort Sturm, machen eine Änderung der Zonenpläne, obwohl eigentlich die Sachlage klar ist. Und im UWEC, im zuständigen Bundesdepartement, macht man eine Expertenkommission nach dem anderen, anstatt dort, wo man die Entscheidungskompetenz hat, mal weiterzumachen. Was eigentlich auch unverständlich
ist. Herr Grünenfelder, ich muss wirklich sagen, es ist einfach faktisch nicht richtig. Ich bin in der zuständigen Kommission und ich habe mich mit dem sehr auseinandergesetzt. Und ich bin mit Ihnen absolut einverstanden im ersten Teil, was die Kantone zum Teil mit einer Moratorien gemacht haben, aber was gewisse Gemeinden machen mit der Niederteilung von Baubewilligungen, ist nicht rechtens. Punkt. Was der Bund aber gemacht hat, weil man muss es schon noch politisch sehen. Ich beispielsweise habe kein Problem mit der 5G-Technologie. Ich bin eigentlich ein Befürworter von dieser Technologie. Aber wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und es gibt einen grossen, starken Widerstand einerseits, mit zum Teil auch kruden Theorien, die ich absurd finde, aber sie finden statt. Und es gibt einen viel grösseren Teil der Bevölkerung, wo ich finde, eine gesunde Skepsis gegenüber auch dieser Technologie hat. Die teile ich vielleicht nicht, aber die gibt es. Und was hat jetzt der Bundesrat gemacht und das entsprechende Departement? Sie haben jetzt, es geht ja um die adaptiven Antennen. Sie haben jetzt einfach einmal gemessen. Zuerst mal hat der Bund einmal gemessen, was das bei der sogenannten nicht-ionisierenden Strahlung genau ausmacht und hat auf Basis von diesen Messungen nachher den Kantonen und den Gemeinden sozusagen Richtlinien gegeben, wie sie jetzt die Situationen umgehen können. Also der Bund hat eigentlich die Hausaufgaben gemacht, die Kantone zum Teil noch nicht, die Gemeinden zum Teil noch nicht. Die politische Frage, die verhandelt wird und wo Sie vielleicht eine andere Haltung haben als Sie, ist die Frage, sollen wir jetzt im Bundesgesetzgeber bzw. in der Verordnung die sogenannten Anlagegrenzwerte verändern, sprich senken. 5G lässt sich tiptop mit den heutigen Anlagegrenzwerten im ganzen Land verbreiten. Die Frage ist einfach, zu welchen Kosten. Und natürlich sozusagen die Konzerne, die Telekommunikationskonzerne, die wollen natürlich möglichst tiefe Kosten haben, die wollen das möglichst schnell machen, das heisst, die wollen tiefere Anlagegrenzwerte. Und da sage ich einfach, das wäre politisch ein grober Fehler. Aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, dass dann die Akzeptanz sinken würde und wir dann noch mehr den Grabenkampf hätten bei dieser Frage. Und darum glaube ich, ist das Vorsorgeprinzip, das bei uns gilt und wo ja die Anlagegrenzwerte ist der Ausfluss von dem, ist auch im Interesse von dieser Technologie und von der Telekommunikation, weil sie eben dafür sorgen, dass eine hohe, breite Akzeptanz da ist. Und die jetzt sozusagen schnell bei den Grenzwerten Sachen verändern wollen, die meinen es vielleicht aus ihrer Perspektive gut, aber was sie ernten, ist genau das Gegenteil von dem, was sie sich wünschen. Also. Man darf einfach in der Schweiz nicht die Rechnung ohne das Volk machen.
Ja. Da haben Sie völlig recht. Aber das Problem ist natürlich, wenn man Technologieentwicklung so stark politisiert. Und das machen alle, auf allen Seiten, oder? Dann hat man nachher ein Problem. Nein, man hat nachher, oder 5G ist ein sehr gutes Beispiel. Mit dem Prozess, den Sie jetzt beschrieben haben, der sehr gut ist, nachher finden alle das gut und wir haben grosse Zustimmung und so weiter. Geht aber relativ lang. In der Zwischenzeit haben andere Länder, die unsere direkten Konkurrenten sind, schon viel mehr gemacht. Nicht, dass ich das jetzt begrüsse, aber ich finde grundsätzlich, Technologie sollte eigentlich eher entpolitisiert werden. Ich finde Technologie, ich finde es an sich, oder, muss ich ehrlich sagen, was man in den 70er, 60er Jahren angefangen hat, dass man gefunden hat, wir wollen darüber diskutieren. 50er Jahre hat es angefangen mit der Atomkraft. Das finde ich gut. Aber wir haben es eindeutig auf eine Art übertrieben, die dazu führt, dass wir jetzt Technologieentwicklung, und das gilt für den ganzen Westen, eindeutig behindern. Und wir werden natürlich für Chinesen und die Inder werden, und die Japaner werden wir ausgelacht.
Wo sehen Sie die grössten Behinderungen?
Eben, 5G ist ein gutes Beispiel, Atomenergie ist ein gutes Beispiel, Gentechnologie ist ein ganz krasses Beispiel. Ich meine, die Schweiz, die ETH, war mal führend, was Gentechnologie betrifft. Haben wir kaputt gemacht. Haben wir vollkommen kaputt gemacht. Und das Problem ist eben ein grundsätzliches. Bei der Technologieentwicklung wissen wir nie, in welche Richtung das geht und was ist überhaupt etwas, das funktioniert und was nicht. Da hat es viele Risiken, das stimmt. Aber wenn wir jetzt vor 100 Jahren gesagt hätten, Dampfmaschine bringt nichts und hätten die verboten, dann wären wir runtergegangen. Das Problem ist, Technologie ist etwas, das man eigentlich nicht voraussehen kann. Und deshalb ist es so schwierig, politisch darüber zu verhandeln. Und noch viel gefährlicher ist, wenn man Zeug nachher eben gesetzlich festschreibt auf eine Art, die man nachher fast nicht mehr verändern kann.
Aber über was reden Sie konkret? Also, über was reden Sie jetzt?
Jetzt habe ich gesagt, Gentechnologie und gesagt, Atomtechnologie.
Aber Sie wissen, dass ein Volksentscheid ist.
Wir können ja bei der Gentechnologie
das ist
ja
egal, der Punkt ist, wir binden uns hinein. Nein, Herr Bult, Sie finden das lässig.
Nein, ich finde es nicht unbedingt lässig.
Ich finde nicht gut, dass wir in ganz vielen Technologien langsam hinten drin sind, weil wir teilweise...
Stimmt viel auch nicht
natürlich stimmt das selbstverständlich. Nein. Schauen Sie, künstliche Intelligenz ist also ein Thema. Künstliche Intelligenz ist an sich eine der interessantesten neuen Technologien. Was ist die Voraussetzung, dass man das könnte wirklich extrem perfektionieren? Man braucht Daten. Man braucht wahnsinnig viele Daten. Unsere Datenschutzbestimmungen, die wir haben aus den letzten 300 Jahren, die einfach eine falsche Vorstellung noch sind von Datenschutz, führen dazu, dass wir das nicht können so machen können, wie man es könnte machen.
Nicht zu viel auf einmal. Nein, also Gentechnologie, sagt er, hat man quasi kaputt gemacht, weil das ist wenn nicht geforscht wird, kommt man auch nicht zu guten Ergebnissen.
Ja, aber sehr viele Fehlentwicklungen verhindert. Also die ganze erste Etappe von dieser Gentechnologie, wir reden vielleicht dann über die neuen Methoden, die sind ganz klar gescheitert. Also man hat die gentechnischen Verfahren, die hat man zum Beispiel in den USA sehr stark angewendet. Gentechnisch verändert Saatgut, das kombiniert war mit Pflanzenschutzgiftmittel. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ganze Landstriche so sind von Unkräutern überwuchert worden, weil sie Resistenzen sind gebildet worden, dass man es nicht müssen lassen musste. Man hat enorm viele Fehlentwicklungen gemacht. Und wir hier in der Schweiz haben zum Teil, aber leider nicht genug, auf Alternativen geforscht. Die ganze biologische Landwirtschaft zum Beispiel, das ist die Landwirtschaft von der Zukunft. Und dort können wir ja vorausgehen.
Wieso
wissen Sie, dass es andere Richtung ist?
Eben, ich will ja deswegen nicht bremsen. Ja. Darum, Sie wollen ja eingreifen. Sie wissen es. Sie wissen es.
Wir müssen Risiken abschätzen. Wie? Irreversibilität. Mhm. Das ist eben der Unterschied. Es gibt eine Technologie, die kann ich mal ein bisschen austesten. Wenn ich merke, nicht so gut, kann ich sie einfach wieder abstellen.
Das war bei der Viehzucht auch so gewesen.
Nein, aber bei Gentechnologie ist es schon ein bisschen, sagen übrigens auch Genforscherinnen und Genforscher selber.
Ja,
also eine von den Entwicklerinnen von dieser Genomschere hat ja selber gesagt, es bräuchte dringend eine gute Regulierung von dieser Technologie, weil sie als Kennerin, als Wissenschaftlerin selber anerkannt hat, wenn man hier nicht saubere Regeln feststellt, dann kann das in eine Richtung führen, die wirklich zu einer Bedrohung vom Ökosystem als Ganzes wird. Und dann ist das irreversibel. Dann
das
können wir nicht mehr
drauf.
Und darum ist eine Technologiefolgeabschätzung nicht einfach etwas von ein paar Bremser und Langweiler und Leuten, die keine Innovation wollen, sondern es ist ein Intelligenz-Mindset, um dafür zu sorgen, dass wir dann eben wirklich die Technologie am Schluss in der Anwendung haben, die wirklich einen Nutzen bringen und nicht einen Schaden, und zwar einen Nutzen für alle.
Ja, ich würde gerne Herrn Grünenfelder hören. Vielleicht kann ich noch Fragen anschieben. Ich meine, wir haben immer wieder gewisse Umweltskandale gehabt. Wir haben scharfe Grenzwerte jetzt auch implementiert, die breit abgestützt sind. Und wir wollen nicht, dass man irgendwie Technologien einsetzt, wo man nicht abschätzen kann, was mit ihnen passiert. Allerdings ist jetzt auch das Ausland gefallen. Also, soviel ich weiss, ist zum Beispiel die moderne Gentechnologie in USA, in Kanada, in Brasilien, in der Landwirtschaft noch Erfolg. Was sagen Sie dem, was wir gehört haben?
Das Fritz hat es korrekt gesagt. Am Anfang war Gentechnologie tatsächlich noch nicht ein Ei von Kolumbus, aber sie hat sich weiterentwickelt. Das erste Mal, als das Moratorium erlassen worden ist. Aber wenn Sie sich schon überlegen, wir stimmen ja regelmäßig darüber abstimmen, ob das Moratorium zum Providurium wird. Und wir können Risiken kalkulieren. Einfach, was wir nicht kalkulieren können, sind die Unsicherheiten. Und wenn Sie jetzt ein bisschen den Bogen aufmachen, wir haben natürlich eine Unsicherheit, eine weit verbreitete Unsicherheit in der Bevölkerung bezüglich der neuen Technologien. Und das sind auch Narrative, die durchgehen. Das zeigt sich auch, was haben wir 5 oder 6 Volksinitiativen like bei 5G, wo dann auch sagt, das eine hat, glaube ich, 12 Verbotspunkte, die dann sagt, im Tram darf schon einem Ort nicht einmal technologische Gadgets benutzen. Das sind ein bisschen so die Fehlentwicklungen. Und eben, wie wir vor 150 Jahren, wo der neue Bundesstaat entstanden ist, sind wir wirklich immer Vorreiter gewesen bei neuen Technologien. Dort hat es Widerstand gegeben. Aber die Unsicherheit, die jetzt im Moment um sich greift, auch eben die fehlende Änderungsbereitschaft, das ist eben das, was gefährlich ist. Und eine Transformation auch von der Wirtschaft und von der Gesellschaft ist eigentlich völlig normal. Darum sind wir immer ein Vorreiter gewesen, darum sind wir auch wohlhabend geworden. Und wenn wir die Gentechnologie als letzten Punkt mal anschauen, eben wie sie so Fortschritt gemacht haben, würde uns auch, wenn man es jetzt anschaut, global mit der ganzen Wirtschaftstätigkeit, uns natürlich auch neue Marktpotenziale erschliessen lassen. Wenn wir anschauen, die Freihandelsabkommen, wenn sie überhaupt weitergetrieben werden vom zuständigen Departement, sprich Mercosur, sprich die Amerikaner, ist das sicher wie Samen in der Kirche, dass nachher der Widerstand kommt, wie sagen, das sei Genfood. Und ich finde das auch das ein bisschen, mit allem Respekt ein bisschen eine Anmassung, dass am Schluss nicht der Konsument oder die Konsumentin kann entscheiden. Es ist ja ein mündiger Bürger, mündige Bürgerin. Aber nein, derzeit die Politik ist erlaubt, ist nicht erlaubt. Also, wir haben viele Fehlentwicklungen, einfach aufgrund von falschen Vorstellungen, von Unsicherheit, von Angst. Und ich glaube, es ist schon die Aufgabe auch der Politik und auch der Medien, zu zeigen, es gibt auch Vorteile. Aber im Moment ist so ein Status quo, man hält sich fest, man muss nichts verändern. Es ist, schaut es auch überall langsam.
Was ich sehr wichtig finde, da kann ich absolut zustimmen, ist, dass es eine offene Diskussion muss geben. Also, dass es keine Denkverbote gibt, dass man wirklich auch, wie zu hier, aber auch in der Politik und überall darüber diskutiert, was sie Vor- und Nachteile, was sie eben die technischen Risikoabschätzungen, das muss wirklich offen diskutiert werden. Aber ich finde, in diesem Kontext muss man das schon schauen, um was geht es eigentlich? Wer profitiert denn von diesen Neuerungen und wer nicht? Die ganze Agrarindustrie haben wir jetzt ein bisschen mit den Agrarinitiativen auch diskutiert. Die hat ja eine Entwicklung angenommen, die euch als Liberale auch Sorgen machen muss. Das sind grosse Oligopole, sind unterdessen drei grosse Agrochemiekonzerne, die 70% vom Saatgut auf der Welt verwalten. Mhm. Und das tut die ganze biologische Vielfalt aber eingebettet ist, auch in die regionalen Ökosysteme. Ja, das ist das unglaublich stark gefährden und macht auch enorme Abhängigkeiten, zum Beispiel in den Drittweltländern von den Bäuerinnen und Bauern, die nicht mehr ihr eigenes Saatgut produzieren können. Also muss doch jede Person und auch jeder Staat entscheiden, geht es in die richtige Richtung, nützt es, schafft es mehr Wohlstand für alle oder schafft es einfach mehr Gewinne für einen einzelnen oligopolischen Konzern?
Das Problem ist eben, das können wir nicht so leicht entscheiden. Das ist der Punkt. Wenn man auch wirtschaftshistorisch schaut, die letzten 300 Jahre, der Wettbewerb von den Ideen, die Sie vorher erwähnt haben, den ich völlig richtig finde, der muss relativ frei stattfinden. Wie bei der Technologieentwicklung haben wir nie gewusst, in welche Richtung das geht. Oder ich meine, Grundlagenforschung, die sehr wichtig ist, ist auch deswegen auch wichtig, weil es völlig zweckfrei ist. Weil die Leute eigentlich nicht eine Ahnung haben, in welche Richtung geht das. Und plötzlich findet dann noch später ein Ingenieur heraus, das können wir brauchen. Die Grundlagenforschung ist doch unbestritten, dass es offen muss sein, dass alles möglich sein soll. Und das Gleiche ist aber in der Technologieentwicklung eben auch. Wenn Sie dort relativ früh eingreifen, gut gemeint, weil sie Angst haben vor gewissen Risiken, dann tun sie eben im Prinzip schon gewisse Entwicklungen von Anfang an relativ früh unterbinden. Und das ist mein anderer Punkt, weil der internationale Wettbewerb jetzt so anders ist. Der Westen ist nicht mehr allein mit seinen Forschungslabors, sondern die Chinesen sind da, die Inder sind da und so weiter, wo die politische Kultur ein bisschen anders ist. Spielt es gar nicht so eine Rolle, was wir noch machen. Wir machen uns einfach arm und unfähig. Das ist das Problem. Und noch vielleicht den letzten Punkt auch zu der Technologieentwicklung. Umso offener dass sie sind, umso mehr können auch kleine, neue Firmen entstehen. Sie haben vorher beklagt, Agrochemie, dass das nochmal drei Oligopol praktisch sind. Finde ich total daneben. Und dass eine sogar an den Chinesen gehört, finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber warum ist das passiert? Sie können doch als Start-up, sind doch jetzt alle Vorschriften für Gentechnologie so horrend im Westen, dass sie das gar nicht einhalten können. Das geht gar nicht. Das ist viel zu teuer. Deshalb können nur noch die Grössten das machen. Sie haben im Prinzip das bekommen, was sie gar nicht wollen. Am Schluss können das nur noch die Grössten. Die Pharmaindustrie haben wir die Gefahr auch. Und noch als allerletztes Beispiel, wenn wir jetzt bei der Corona-Krise nicht alle das Gefühl gehabt hätten, da gibt es eine Krise, hätten wir die Impfstoffe nie so schnell bekommen.
Aber darf ich zu dem gerne etwas sagen? Das finde ich sehr interessant, oder? Weil die Diskussion ist ja darum interessant, weil sie sehr grundsätzlich ist. Meine Erfahrung in den letzten Monaten war ja mehr die, dass ich in meinem persönlichen Umfeld, aber auch als Nationalrat, wird mir von ganz vielen Leuten angeschrieben, eigentlich die Hälfte meiner Zeit damit verbracht haben, den Leuten zu sagen, lasst euch impfen, es ist sicher, macht euch keine Sorgen. Und ich kann Ihnen sagen, das war also in einer Welt, die sonst nicht mein Milieu ist, sondern eher rechts. Und was mich aber gefreut hat, ist zu sehen, dass wenn man eine Debatte einigermaßen sachlich führt, wenn natürlich auch sozusagen der Nutzen unmittelbar klar ist, die Leute natürlich einen recht pragmatischen Zugang zu neuen Technologien haben. Ich meine, vor einem halben Jahr haben wir noch Leute gesagt, ich würde mich nie impfen lassen auf so einen neuen Impfstoff, der so schnell gemacht wird. Aber und heute stehen sie auch und hoffen, geimpft werden. Weil man es geschafft hat, einerseits ist die Notwendigkeit für alle klar gewesen, und man hat es geschafft, einigermaßen aufzuzeigen, warum das eigentlich eine recht sichere und sinnvolle Sache ist. Und
darum ist eben ich weiss, der Zweck sehr von der Technologie. In der Rhetorik, aber ich will gleich schnell versuchen, einmal eine Frage zu platzieren, mit Ihrem Redeschwall. Weil es tut mir sehr interessant, dass sie sagen, ja, schaut jetzt doch, bei den Impfungen sind wir total technologieoffen, wir sind stehen sehr dahinter, obwohl es da auch genau eine ähnliche Kritik gibt, dass man nicht weiss, was die Langzeitfolgen sind. Und darum finde ich das interessant. Bei der Gentechnologie sind, sagen wir mal, ihr Lager ist sehr auf der Bremse, bei der Atomenergie natürlich sowieso. Und das bringt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Ja, aber das ist eben, weil Sie mich nicht ausreden lassen haben. Ich habe gesagt, der Zweck von einer Technologie ist für die Menschen entscheidend. Wenn die Menschen den Zweck erkennen und die Technologie überzeugend ist, wie beispielsweise bei diesen Impfungen, dann wird sie angenommen. Jetzt ein anderes Beispiel von Ihrem Beispiel. Ich meine, Atomkraft ist einfach für die Menschen in der Schweiz nicht unmittelbar klar, warum sozusagen der Nutzen grösser sein soll als die Risiken. Die Leute wissen ganz genau, dass wir seit, das ist übrigens auch keine neue Technologie, also das finde ich auch noch komisch, aber seit es die Technologie gibt, das gibt es überall, aber seit es die Technologie gibt, ist ein Fundamentalproblem nicht gelöst. was machen wir mit den Abfällen? Und die Leute wissen, dass das eine extreme Hypothek ist, wenn wir weiterhin die kontaminierten, die strahlenden Abfälle produzieren und nicht wissen, was wir mit denen machen. Und darum haben die Leute dort dann halt eine Abwägung gemacht und mehrheitlich in der Schweiz entschieden, das wollen wir nicht mehr. Die Leute sind durchaus fähig, wenn der Diskurs gut ist, wenn man offen miteinander diskutiert, zu entscheiden, wenn wir eine Technologie, weil wir dort den Nutzen als grösser anschauen als die Risiken, oder wenn wir sie nicht. Und darum ist eben die Diskussion Technologiefreundlichkeit versus Technologiefeindlichkeit ist gar nicht so produktiv. Produktiv ist ja wirklich im Einzelfall anschauen, was wir als Gesellschaft erreichen. Und bei der Pandemie war es einfach, so schnell wie möglich aus dem Schlamassel rauszukommen und immunisiert sein. Und darum war für die Leute klar, für die grosse Mehrheit der Leute klar, wir wollen uns impfen lassen. Und ich bin überzeugt, das wird ein grosser Erfolg sein.
Aber das ist doch genau das Problem. Dass sie in der Krisensituation, da haben Sie völlig recht, oder? Da haben die Leute das verstanden und relativ schnell angenommen. Ist übrigens ähnlich natürlich im Krieg. Im Krieg, und das ist auch der Grund, warum man im Krieg auch wahnsinnige Technologieentwicklung hat, staatlich finanziert. Was ich ja normalerweise überhaupt nicht will, oder? Aber im Krieg ist das Ziel relativ klar und man sieht recht schnell, ob eine Bombe funktioniert oder nicht. Und jetzt in der Pandemie ist das auch ein bisschen so gewesen. Man hat relativ schnell etwas gebraucht. Und der Konsens ist schnell hergestellt worden. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass wir über jede neue Technologie politisch debattieren. Oder? Ist jetzt einfach so. Können wir auch nicht mehr ändern. Aber es liegt an ihrer Seite. Ja, es geht. Wir übertreiben es natürlich jetzt. Wir übertreiben es total. Wir sind Wahnsinn. Nein, wir sind einfach. Das hat mit der Narrativ zu tun.
Aber
wir
machen?
Sind schuld. Aber wir sind schuld. Atomkraft finde ich ein geniales Thema. Wie ihr eure Kreise, eine Technologie, die wahrscheinlich in Zukunft wird sein, Bill Gates sagt es auch, können 30 Jahre lang negativ bewirtschaften, dass nachher eine Mehrheit findet, ja, nein, ist ein Problem. Ja. Kompliment, Kompliment. Eine der besten Technologien zerstört. Gentechnologie zerstört. 5G wird auch noch zerstört werden, nein. Nicht von ihnen, aber es kommt. Mal, weil politisch sind doch die Anreize schwierig stark.
Was ich nicht verstehe, Herr Somm, warum ihr das nicht ökonomisch anschaut. Ich habe vorhin das Beispiel erzählt. Hinkley-Boy, das letzte grosse neue AKW in Europa, ist die teuerste Energie, die man sich vorstellen kann, staatlich gefördert. Das müsste euch des Teufels sein. Dreimal teurer als Marktpreise, als Preise, die man heute mit erneuerbarer Energie, Windenergie, Solarenergie kann produzieren. Also von dem her verstehe ich nicht, warum ihr immer total teure, riskante Technologie setzen wollt, wenn es Alternativen gibt.
Und ich möchte auf die Frage... Ich möchte Herrn Grünenfelder hören, weil das ist ja ein paar Mal das Wort liberal schon spannend, genannt worden. Ja.
Spitzenvertreter von der Grünen vor der EU erklärt, dass liberal ist.
Das passt doch gut zusammen.
Das gehört zum Spiel. Nein, ich glaube, man muss auch ehrlich sein bezüglich Kernenergie. Erstens entwickelt sie sich weiter und zweitens die hohen Kosten, wenn Sie sagen, es hat ökonomische Nachteile, hat das mit diesen unglaublich langwierigen Verfahren zu tun. Also, das ist bekannt und das ist wieder staatlich diktiert. Also, es ist nicht einfach per se eine teurere Technologie. Und ich wünsche mir schon, wenn man dann Ersatzhandlung zeigt, also Ersatzalternativen, wenn man die Technologie gibt. Gut, es hat dann das die Abstimmung gegeben, das Volk hat entschieden. Nochmal, wir sind direkt demokratisch zu akzeptieren. Aber ich meine, es harzt eh zum Teil auch. Und ich freue mich schon, wenn man sagt, man schließt sich auf eine Technologie ein, das gibt es nicht. Jetzt machen wir die Mobilität, machen wir die Batteriebetriebenen. Also ob die so nachhaltig ist, die Technologie, frage ich mich auch. Auch die gibt es, wir finden für alle Studien. Aber es gibt klare Evidenz, dass das nicht an sich die ökologischste Technologie ist. Und ich glaube, da eben darum waren den Anfängen, dass Politik überall mitreden soll und eben die Grundlagenforschung entwickeln lassen und nachher das Beste soll obsiegen. Und dort das fehlt natürlich
reguliert. Gegen Grundlagenforschung glaube ich, hat niemand etwas. Es hat auch niemand etwas gegen die Entwicklung.
Aber Herr Pulzi,
bei der Anwendung von gewissen Technologien gibt es nun mal einfach Ängste, zum Teil Berechtigte, zum Teil Unberechtigte. Und ich sage es nochmal, also ich finde das wirklich, ich glaube, da müssen Sie in sich gehen, weil die Botschaft, man sollte nicht politisch über das viel zu reden, ist in einem so demokratischen Land wie der Schweiz intellektuell, zwar legitim, aber nicht verkaufbar. Also ich bin ja noch Kommunikationsberater. Wenn das die liberale Botschaft ist, dann gute Nacht für den Liberalismus.
Sie tun sich ja schon darauf.
Darum sage ich, was man schaffen muss, ist, dass man bei neuen Technologien muss man aufzeigen, dass sie einen Nutzen für alle haben. Und dann muss man eben darüber reden, wie wendet man Technologien an. Die Anwendung von der Technologie ist absolut entscheidend. Und es ist klar, dass natürlich das Misstrauen in der Bevölkerung zu Recht riesengroß ist, wenn man beispielsweise wie bei der alten Gentechnologie, wo man bis jetzt jetzt kennt, das in den Händen von ganz wenigen Grosskonzernen ist, die nicht nur das herstellen, sondern dann auch noch das Pestizid herstellen das und eine Wechselwirkung zwischen einem Pestizid und der Gentechnologie machen, wo am Schluss einfach bei beidem Geld verdienen können. Und das ist natürlich nicht etwas, was vertrauenserweckend ist in europäischen Gesellschaften, die
demokratisch sind. Ich finde das total schön, dass Sie so eine Demokratie glauben. Das glaube ich auch. Finde ich richtig. Und ich kann nicht würde sagen mit dem, ja, eben, wir dürfen nicht darüber reden. Wir machen es ja sowieso. Also das ist eben ja ein Pipe Dream, wenn ich das Gefühl habe, das hört auf. Aber eben, ich sage nur, was die Probleme sind. Warum, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo ich finde, weniger wäre mehr. Ich kann ja nichts dagegen, dass man in den 60er Jahren angefangen hat, solche Fragen zu stellen. Das ist super. Und in den 70er Jahren auch. Aber jetzt haben wir es zu einer Perfektion gebracht, die dazu führt, dass wir erstens verarmen, zweitens nicht innovationsfähig sind und drittens, und das ist mir ganz etwas Wichtiges, wenn es ihnen so um die Umwelt geht, und es geht ihnen ja um die Umwelt, dann müssen sie alles machen.
Menschen und um
sie, oh, und Menschen. Dann müssen sie alles machen, dass wir Innovation haben. Klimapolitik ist auch ein gutes Beispiel. Wir werden Klimakatastrophen werden wir abwenden mit Technologien, mit neuen Technologien.
Mitunter, ja.
Und nicht der Staat weiss, welche Technologien funktionieren. Wir wissen es eben nicht. Und deshalb muss der Wettbewerb freispielen. Frei. Schauen Sie mal, Wechselstrom.
Aber der Staat muss Zielvorgaben geben.
Nein,
muss
ja nicht. Der Staat irrt sich die ganze Zeit. Wechselstrom und Gleichstrom ist ein gutes Beispiel. Der Edison hat auf den Gleichstrom gesetzt. Der hat eine riesige PR-Maschine aufgebaut, um den Wechselstrom fertig zu machen. Er hat sogar noch den elektrischen Stuhl erfunden, um den Wechselstrom fertig zu machen. Hätten wir dort schon Greenpeace gehabt und WWF und Pro Natura, hätten wir nie den Wechselstrom angewendet.
Und wer hat den Katalysator abgestellt?
Herr Sohn, das Problem ist ja, dass der Staat ist für die Sicherheit verantwortlich. Auf der verschiedensten Ebene auch für die Sicherheit vor Umweltschäden, auch für die Sicherheit vor technologischen Risiken. Das ist der Auftrag des Staates. Und wenn man sieht, was man auch in den 60er, 70er, 80er Jahren erforscht, zum Beispiel im Bereich der Pestizide, DDT, wo man eingesetzt hat, wo man gesagt hat, wunderbar, super, Insektenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, bis man nachher gemerkt hat, dass das absolut entsetzliche, schädliche Auswirkungen hat auf die Umwelt. Und hat man sich überlegen, warum ist das möglich war, dass man das zugelassen hat, eben die ganze Zulassungsverfahren. Sie waren nicht so risikobasiert gewesen, dass man hat geschaut, was das für die schlimmstmögliche Auswirkungen haben. Und aus dem heraus ist auch das Misstrauen von der Bevölkerung, auch aus der ländlichen Bevölkerung, dass man nicht alles verkaufen kann, was grosse, irreparable Schäden anrichtet. Und also jetzt gerade im Bereich, ich bin in der Wirtschaftskommission, wir reden zum Beispiel über Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln. Und ich muss sagen, da hat eine renommierte Wirtschaftsprüfungsfirma festgestellt, dass man da riesige Governance-Probleme hat. Es gibt keine Unabhängigkeit. Die Konzerne, die diese Mittel herstellen, machen selber Erforschung und Feldstudien, für sie nachher im Zulassungsverfahren zu verkaufen. Und dort sind unglaublich viele Fehlerquellen drin, die Risiken schaffen, die die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung gefährden können. Und das ist die Aufgabe des Bundesrats, der Regierung, der Politik, dass wir die Menschen schützen von solchen Fehlentwicklungen und Verschädigungen. Ich glaube, das ist doch die ursprünglichste und wichtigste Aufgabe des Staates.
Ich würde gerne den Peter Grünenfelder hören, aber noch einen Gedanken. Vielleicht, wir haben nur noch etwa ein Drittel von der Sendezeit oder nicht einmal mehr ganz. Können wir uns dann darauf einigen, dass wir sagen, ja, es sind eigentlich alle für einen strengen Umweltschutz und für sichere Bedingungen für Technologien, bevor wir sie implementieren. Aber wir haben es, also Ihre Seite sagt, wir haben es übertrieben. Wir gehen jetzt zu weit, auch mit dem scharfen Grenzwert und mit den politischen Mitsprachemöglichkeiten. Das ist es zu weit gegangen. Und Ihre Seite sagt, nein, das ist sogar im Gegenteil. Das ist eben etwas, was die Schweiz stark macht, als Vorsorgeprinzip. Und es ist sogar innovationsfördernd.
Ich hätte es ein anders zusammengefasst, aber ich darf den Moderator...
Dürfen Sie?
Nein, ich darf nie den Moderator kritisieren. Fällt mir nicht ein. Nein. Was ich ein erschreckend finde, der staatliche Allmachtsglaube. Also erstens und zweitens, ich meine, das Konzernbashing, wo Sie indirekt sublim betreiben, finde ich sehr speziell. Also Konzerne sind erstens die, die in diesem Land am meisten Forschungsentwicklung reinstecken. Es sind Konzerne weltweit, wir haben vorher über die Impfungen geredet, die die Impfungen in Rekordzeit entwickelt haben. Sie holen die besten Leute, sie zahlen gute Saläre, sie haben hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, also Konzern per se schon negativ darstellen, ist auch eine gefährliche Entwicklung. Aber wir wissen, gewisse Initiativen, die das Volk darüber abgestimmt hat, die tragen entscheidend zu Mehrwerten, zu Wertschöpfung in unserem Land bei. Darum stelle ich mich da dezidiert dagegen. Nein, ich meine, die Entwicklung, die wir haben, die gefährliche Entwicklung, die wir haben, eben die Frage, wie weit geht die Änderungsbereitschaft noch? Der Markus Somm hat es vorher gesagt. Andere überholen uns. Am Anfang waren wir Leader. Bei vielen Technologien, es hat angefangen mit der Dampfmaschine, die haben wir in 30 Jahren implementiert nach der Erfindung. Aber
wenn Sie sagen, andere überholen uns, also können wir ein Beispiel machen? Oder sagen wir, ist 5G in anderen Ländern weiter?
Wenn wir LED oder jetzt nur Handys schon anschauen, nur das. Ja. Wir haben den Vergleich gemacht, die 170 Länder im Vergleich zur Schweiz. Die Punkte von diesen 170
also
sind genau gleich schnell wie wir. Und darum ist die Frage, weil wir sind ja Demokraten. Und der Grund, wieso ich es gesagt habe vorher, wir haben eine klare Bundesverfassung, die das festgelegt hat, eben, wenn das Fernmeldewesen zuständig Bund. Das würde ja Irrsinn, wenn kantonal das legiferiert würde. Das heisst, also, wenn dort schon demokratisch etwas bestimmt worden ist, ich habe zu dieser Bundesverfassung auch gesagt, dann machen wir es einmal. Und bis zu einem gewissen Grad, und da habe ich eine andere Meinung, wenn Sie vorher gesagt haben, das sei naiv, ich finde es naiv, dass man einfach wirklich nicht vorwärts macht. Weil man sieht nicht, dass man mittelfristig wirklich Wettbewerbsnachteile haben.
Ich verstehe Ihre Argumentation, wenn man sie innerhalb von Ihrem Narrativ anschaut. Ich habe vielleicht ein bisschen differenziertes Narrativ. Ich bin auch für Innovationsförderung, ich bin auch für Technologie.
Im Unterschied zu Herrn Grünfeld, meinen Sie.
Aber ich möchte Ihnen etwas sagen. Die Vorstellung, dass man im Jahr 2021 sozusagen die gleichen Wettbewerbsvorteile analysiert wie vor 100 Jahren, ist vielleicht nicht richtig. Weil ich glaube, was in der modernen Welt, in der heutigen Zeit entscheidend ist, ist, wie schafft man gesellschaftliche Bedürfnisse, ökologische Bedürfnisse und ökonomische Bedürfnisse möglichst optimal unter einen Hut zu bringen in einer globalen Welt. Und die Vorstellung, dass sozusagen das Laissez-faire, das die Chinesen sicher auch zu grossem ökonomischem Erfolg mitführen
lassen. Also der Staat macht das dort. Ja.
Genau. Aber man kann sagen, sie haben grossen ökonomischen Erfolg. Ich meine, das sind einfach Zahlen, das kann man einfach auch noch anschauen. Aber ob das wirklich die besten Gesellschaften sind zum Leben und ob das längerfristig am besten funktioniert, habe ich noch meine grossen Zweifel. Und
in dem Sinne
finde ich den europäischen Weg. Darf ich den Punkt fertig machen?
Ja,
der europäische Weg, der auch der Schweizer Weg ist, von der Idee, dass man sagt, wir machen möglichst intelligente Regulierungen, damit alle Interessen abgedeckt werden. Die Interessen von denen, die Geld verdienen wollen mit neuen Technologien, die Interessen von denen, die möglichst möchten, auch mit profitieren und vor allem auch in Sicherheit
leben. Die Interessen
von der Umwelt, die unter einen Hut bringen, das sind die, die gewinnen.
Herr Pult, das haben wir verstanden, aber was Sie immer annehmen, ist, dass man eigentlich relativ früh schon sieht, in welche Richtung geht die Technologieentwicklung. Und das ist unser Problem. Eine Dampfmaschine ist irgendwann entstanden, und wenn man dort angefangen hätte, abstimmen, ich kann Ihnen sagen, das wäre einfach abgelehnt worden, das ist logisch. Und jetzt, das hast du falsch zusammengefasst.
Zurück zu der Dampfmaschine.
Die Dampfmaschine
hat jetzt alle Zeit. Erstens, nein, das stimmt nicht. Das ist eben genauso undifferenziert, wie Sie vorhin gesagt haben.
Okay.
Sei
also,
nicht ein Satz. Wir reden ja grundsätzlich. Wir wollen ja herausfinden, wie funktioniert Technologieentwicklung. Deshalb sind historische Beispiele so wichtig. Ich kann ja ein anderes Beispiel bringen. Aus den 50er Jahren bringen oder den 60er Jahren. Der Punkt ist einfach ganz banal. Wir wissen es nicht so früh, wie Sie es meinen. Und zweitens, sechs so schnell wegen dem Wehren, wegen der Zusammenfassung. Demokratie ist völlig okay. Da habe ich nichts dagegen. Und wenn Sie gewinnen, haben Sie gewonnen. Und ich akzeptiere es und ich mache ein Kompliment. Ja. Es ist unsere Schwäche, dass wir es nicht schaffen, zu zeigen, dass alle die Probleme, die Sie bewirtschaften, dass wir die mit Innovation lösen können und sicher nicht in dem Weg, wie Sie es wollen. Sie haben das Gefühl, mit Regulierung bringen Sie das eben nicht an.
Doch. Also, es gibt nach und nöcher Studien, die sagen, dass intelligente Regulierung ist extrem innovationsfördernd ist. Nicht intelligente Regulierung ist innovationsschädlich. Ich bin noch nicht für jede Regulierung. Ich bin einfach für intelligente Regeln, wo auch Planungssicherheit geben, wo einen klaren Rahmen abstecken und wo am Schluss dafür sorgen, dass die Technologie auch getragen werden in einer Gesellschaft. Und darum, glaube ich, müssen wir in komplexen Gesellschaften, wie wir sie heute halt haben, und das ist auch etwas Positives, das ist auch das Zeichen des Fortschritts, müssen wir vielleicht nicht sozusagen mit dieser Anything Goes und dieser Laissez-faire-Logik vom 19. Jahrhundert gehen.
Nein, jetzt
wir sind
auch nicht mehr
im Wilden Westen.
Gut, ich will schnell aufpassen, dass nicht Frau Witz unter die Rede kommt, weil sie ist ganz still und hat schön anständig zugelassen, während die drei Männer Vollgas gegeben haben. Also ich weiss, dass der Herr Grünfeld als nächstes wird. Wenn wir ihn reden lassen, oder wird er etwas sagen für uns?
Also. Ich mache jetzt gerne einen Sprung in die Gegenwart. Allenfalls wäre gut, wenn wir mal in Zukunft darüber reden. Wenn Sie jetzt anschauen, für was wir die neuen Technologien brauchen, mit der elektronischen Patientendaten. Mit dem ganzen E-Health-Bereich. Die ganze Bitcoin, also neue Technologien, auch Währungstechnologien. Ganz viele Bereiche, wo wir möglicherweise im Moment noch eine Ahnung haben, dass es neue Geschäftsfelder geben wird.
Das kann man neue grundsätzlich alle digitalen Modelle.
Genau. Das braucht wirklich eine digitale, beste Infrastruktur. Eben, nochmal Stichwort 5G, aber es gibt dann irgendeine 6G oder 7G höchstwahrscheinlich. Und darum müssen wir das zulassen. Wir können uns nicht nur auf dem etablierten ausruhen. Ja, das etablierte ausruhen, das langt nicht. Ja. Mhm,
aber dann brauchen wir intelligente Lösungen. Also ich bin auch für ein elektronisches Patientendossier auf jeden Fall. Ja. Aber das ist doch nicht gebunden an 5G-Standard. Also es gibt ja heute quasi die smarte Lösung, ist ja, dass wenn man das in einem Spital anwendet, dass man dort wie eine Trennung macht von der Außenversorgung und von der Innenversorgung. Das ist aber die smarte Lösung.
Im Moment, das ist nicht ganz wild. Im Moment sagt man, dass 5G ist ja die Technologie, Digitalisierung einen Schritt weiterbringt.
Ja, aber die hat ja, das Ende ist ja die Frage, ob die in einem Gebäude die Technologie brauchen oder ob das durch die Gebäude durchbrauchen. Und das ist dort, wo man eben eine smarte Lösung hat. Man hat in der ganzen Schweiz für sehr, sehr viel Geld Glasfaser ausgebaut. Und das war auch eine politische Entscheidung, dass man gesagt hat, man will die Glasfaser wirklich auch bis in die Randregionen, bis in die Berggebiete ziehen. Und das ist jetzt gemacht worden. Und da haben auch die Unternehmen sehr viel Geld dafür
eingesetzt. Aber es war ein Fehler gewesen.
Das ist zum Beispiel das Modell, das ich finde, das hat die meiste Zukunft. Da haben die Glasfaserschliessung bis zum Gebäude her und nachher im Spital, wo die das elektronische Patientendossier dort anwenden, haben die innerhalb des Gebäudes die Sender, die die 5G-Infrastruktur brauchen. Das ist doch smart. Aber da hat man eine differenzierte Lösung von allen.
Sind Sie Ingenieur? Sind Sie Unternehmerin? Verdienen Sie Ihr Geld mit dem? Das ist das Grundproblem. Alle Leute, auch ich, Wir sind nicht die, die Technologie Geld investieren und hoffen, dass es funktioniert. Und das können wir eigentlich nicht entscheiden. Also die Journalisten nicht und die Politiker nicht. Und das ist das grundsätzliche Problem. Und da wäre ich so froh, wenn ihr wenigstens das mal akzeptieren
würdet. Aber das akzeptieren wir doch
nicht. Nein, eben nicht. Weil ihr habt immer wieder das Gefühl, ja, aber dann machen wir gleich noch ein bisschen smart regulieren. Und nochmals, Sie haben jetzt gerade Glasfaser. Könnte doch sein, dass das eine der grössten Fehlinvestitionen war von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ja, aber vielleicht ist es falsch.
Also, die DAB ist ja ein Witz.
Funktioniert nicht.
Sondern
von wem?
Sie das
alle
Unternehmen
von der
Kommune. Steht. Steuergelder.
Ja gut, aber also, ich meine, Sie können nicht sagen, also das Fernmeldegesetz ist auf liberale Marktlösungen ausgerichtet, wo einfach alle Akteure investieren können, wie sie wollen und in was sie wollen. So ist heute das Gesetz. Und alles, was in den letzten 20 Jahren investiert wurde, ist auf Basis von einem liberalen Gesetz investiert worden. Nein, vielleicht nicht falsch. Wohl, es ist so. Wir haben, in diesem Bereich haben wir keine staatliche Planung. Und ich glaube, das ist auch okay so. Die Frage bei 5G ist ja nicht, wir stimmen nicht darüber ab, wenn wir 5G ja oder nein. 5G wird es geben, gibt es schon. Und wird es mehr geben. Und irgendwann wird es das überall geben. Und also dann wird es einmal 6G geben.
Görlfelder hat gesagt, es sind 5 Volksinitiativen.
Ja, genau. Zu 5G. Ihr keine einzige von denen lanciert. Ich werde gegen all die 5 sein. Ja. Ich bin auch der Meinung.
Zur Abstimmung.
Was?
Bringen Sie bald zur Abstimmung.
Ja, wir können es nicht zur Abstimmung bringen. Wenn das Volk Initiativen lanciert, dann müssen wir warten, bis sie sie einreichen. Ja, dann müssen wir sie behandeln und dann müssen wir sie bekämpfen. Ich sage Ihnen einfach, wenn Sie und die Lobbyisten mit denen einzutun haben, ich weiß nicht, ob Sie die genau gleiche Haltung haben, die sagen, wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Grenzwerte absetzen, die heute gültigen Grenzwerte, wenn das sich durchsetzt, ist das Programm, um dafür zu sorgen, dass eine von diesen Initiativen durchkommt und tatsächlich 5G blockiert wird. Ich sage einfach, also, wir müssen dort vorsichtig vorgehen.
Die Lockerung der Grenzwerte ist ja im Parlament nicht durchgekommen.
Bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, sie kommt auch weiterhin nicht durch, weil ich davon überzeugt bin, dass das zum Schluss zum Bremsklotz wird für eine gesunde technologische Entwicklung.
Also, kontraproduktiv.
Ja, natürlich. Ja. Weil die Leute, was sagen sich all die Leute, die heute schon skeptisch sind? Übrigens, es gibt 5% der Bevölkerung in diesem Land, die von sich selber sagen, sie seien elektrosensibel und sie leiden die unter dem. Ja. Wissenschaftlich ist das ein bisschen unklar.
Aber jetzt müssen wir doch einmal einfach ganz nüchtern das anschauen. Ja. Ich habe in der Vorbereitung von dieser Sendung gelesen, dass jedes Handy, das Sie am Ohr haben, ist viel schädlicher als ein
Antenne. Absolut.
Ja, aber dann muss man doch das den Leuten auch mal sagen.
Und ja, ich sage das Problem
los den Leuten. Er sagt ja.
Ich sage das ja. Ich bin ja nicht gegen 5G. Ich bin einfach dagegen, am heutigen rechtlichen Framework etwas zu ändern. Ich finde auch die Unternehmungen, die Konzessionen gekauft haben für die 5. Generation, die haben sie gekauft unter den dann zumal gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und die im Nachhinein, nachdem sie die Konzessionen gekauft haben, zu verändern, wäre ein Vertrauensbruch gegenüber dem Teil der Bevölkerung, der skeptisch ist. Und wenn wir die auch überzeugen wollen, oder mindestens einen grossen Teil von denen überzeugen wollen, dürfen wir jetzt nicht einfach für die kurzfristigen Kostensenkungsinteressen der Konzerne etwas zu ändern. Das, um das geht es hier. Nichts verhindert heute 5G, Herr es macht einfach ein bisschen
Herr Pult, mit den Impfgegnern sind Sie jetzt auch nicht so tolerant. Oder? Sie würden jetzt auch nicht sagen, ja, jetzt müssen wir zuerst noch abstimmen, jetzt müssen wir noch 5 Jahre im Parlament über das reden und so weiter, dann müssen wir die Impfung einführen. Das ist das Problem. Wir haben einmal nicht die Zeit. Die politischen Prozesse
der Unterschied ist, der Unterschied, Herr Schomm, ist, eine Impfung ist nicht obligatorisch und hingegen ein Wohlleben sich im Raum, im öffentlichen Raum bewegen, ist etwas, was man nicht verhindern kann und dann denen stehen dort. Und darum sind eben die Leute, die das Gefühl haben, die Antennen schaden ihnen. Vielleicht schadet sie auch ihnen, wir können das heute nicht ausschliessen. Ich bin eher skeptisch, ob das so ist, aber wir können es nicht ausschliessen. Ist das einfach eine andere Geschichte? Und ich sage ja nicht, man kann die Antennen aufstellen, man soll die aufstellen, die Kantone sollen endlich sich ans Gesetz halten, da bin ich voll mit ihnen einverstanden. Aber jetzt noch sozusagen auf Turbo-Haube drücken und an der heutigen geltenden Regel etwas zu ändern, wäre einfach ein politischer Fehler.
Gut, danke vielmals. Es war sehr schnell ausgefüllt, die 50 Minuten. Ich muss einen abrupten Schlussbremse ziehen. Danke vielmals. Hochinteressant war. Und vielleicht müssen wir es in einer anderen Sendung weiterführen. Merci für die Diskussion, dass Sie da sind und so angeregt miteinander diskutiert haben. Das war es. Sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die Sendung Standpunkte Sonntagszeitung. Unsere Kollegen kommen in einer Woche. Wir wieder in einem Monat. Danke vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.